Danke, dass uns Volker jetzt dein Wort weitersagen darf. Ich möchte dich bitten, dass du ihm das eingibst, was du uns allen sagen möchtest. Ich möchte dir danken, Herr, ja, dass wir mit dir durch deinen Geist verbunden sind und dass du ja, uns mit deinem Wort erfreust, ja, dass du uns den Weg weist, dass du uns segnest. Ja, segne jetzt auch Volker, wenn er uns dein Wort verkündigt. Amen.
Amen. Dankeschön. Ganz zuerst herzliche Grüße von unseren Freunden von OM. Wir waren gestern Abend bei OM in Mosbach, haben einen herrlichen Abend gehabt, eben weil wir dort immer wieder viele Freunde treffen. Ganz besondere Grüße von Seal & Governor an die Männer. Er fragt, wie es läuft. Ich sage im Augenblick gute Stimmung in der Gemeinde, ich finde es auch so. Die Predigt scheint vorbereitet zu sein. Ihr habt es jetzt heute schon mehrfach angesprochen, der Bernd und auch der Tobi, die Gnade, die dahinter steckt, wenn es Probleme gibt. Bernd mit seiner Krankheit, Tobi mit Motor. Trotzdem bleibt das Resümee Gnade. Bernd formuliert es immer so schön, die vorauseilende Gnade, erst die nacheilende Erkenntnis. Thema heute, die Überschrift heute wird sein, Gott ist gnädig. Wie komme ich dazu? Heute ein bisschen anders Konzept als sonst. Sonst ist es ja immer so, dass man sich in die Predigtliste einträgt, an einem gewissen Termin, wann man Zeit hat. Ich habe es mal umgekehrt gemacht, ich habe mich fix zum Thema eingetragen. Fix zum Thema Johannes der Täufer. Warum Johannes der Täufer? Ich finde unglaublich. Und den Anfang hat es genommen, als wir vor einigen Monaten jetzt schon zurück mit dem Markus-Evangelium begonnen haben. Und in Markus 1, Vers 5 wird berichtet, und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Damals war der Schwerpunkt in der Predigt ein anderer als die Person Johannes des Täufers, aber mich hat der Typ einfach beschäftigt und hat begeistert. Und ich habe damals für mich gedacht, Mensch, mit dem möchte ich mich intensiver auseinandersetzen. Wer ist der Typ, der sich in Kamelhaar kleidet? Wer ist der Typ, der sich von Heuschrecke und von wildem Honig ernährt? Pack dir mal eine Handvoll Heuschrecke. Oder versuch mal, dir Honig aus einem wilden Bienenstock zu holen. Da braucht es schon einen ganzen Kerl, oder? Also, herausragender Typ. Wer ist der Typ, der bis heute so unglaubliches Vorbild abgibt? Vorbilder, anderes Wort, wer analoger Influencer? Wer ist der analoge Influencer, der bis heute so mächtig wirkt, dass doch etliche von uns ihren Namen haben? Die Eltern waren es wohl gedacht, gute Idee, unsere Kinder Johannes zu nennen. Herzlichen Gruß an alle Johannese heute hier, wenn es einer gibt, aber auch an die Johanna, an die Hanna, an den Johann, an den Hannes oder auch an den Jan, wenn welche da wären. Euer Name bedeutet oder setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Erster Teil steht für den Gottesname Jahwe, Jehova oder wie immer man das ausspricht. Die Vokale sind ja nicht richtig bekannt. Und der zweite Teil vom Name Han, was bedeutet gnädig. Also Johannes bedeutet Gott ist gnädig oder der Herr ist gnädig. Ich möchte euch kurz mitnehmen in den geschichtlichen Kontext, in dem sich die Textstelle, die man dann später lese, bewegt. Absolut ist die Zeit reif für den Messias. Ähnlich wie sich bei uns im Augenblick alles um das Thema Klimawandel dreht, dreht sich damals wirklich alles um die Messias-Erwartung. Sie war ein großes Thema, eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und man wartet ganz konkret in Judäa, in Galiläa, in Samaria auf den Übermensch, auf Superman. der mit übernatürlicher Kraft das Volk Israel und die Juden befreit. Warum war damals die Messias-Erwartung so konkret? Warum waren sich die bewusst, so, das kann nicht mal lange dauern, es steht kurz bevor. Im Alten Testament gibt es circa 300 Christus-Ankündigungen. Nicht alle sind so konkret, dass es um den Messias geht. Manchmal ist die Rede vom Menschensohn, manchmal vom guten Hirte. Aber einige Christus-Prophetien sind doch sehr konkret. Zum Beispiel der Prophet Micha kündigt an, dass der Retter in Bethlehem geboren werden muss. Joel sagt eine spektakuläre Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten voraus. Und Zacharja weiß zum Beispiel, dass der Messias auf einem Esel nach Jerusalem einziehen muss. Und Zacharja kennt auch schon ganz genau den Judaslohn. Er sagt voraus, dass Gott dem Volk Israel nicht mehr als 30 Silberlinge wert ist. All die Prophetien lassen auf den Menschen mit so Superkräfte schließen. Dass der Christus aber eventuell mehr als so ein Übermensch ist, geht aus dem zweiten Buch Daniel hervor. In Daniel ist die Rede von vier Reiche, die nacheinander das Volk Israel unterdrücken. Und als letztes, als viertes Reich, wird ein Reich auftreten, das soll hart wie Eisen sein und soll alle anderen Mächte mit mächtiger Kraft zerschlagen. Die Reiche werden nacheinander mit vier Ungeheuer verglichen, die aus dem Meer aufsteigen und die das Volk Israel terrorisieren. Das vierte Monster ist besonders abscheulich, es strotzt vor Kraft. Allerdings ist die Macht des vierten Monsters, des vierten Reiches, auch begrenzt. Gott selbst, so wird in 2. Daniel berichtet, wird intervenieren und ein eigenes, ewiges Reich etablieren. Dafür schickt er einen Retter, der aussieht wie ein Menschensohn. Er wird auf Wolke vom Himmel kommen, zur Erde kommen, ausgestattet mit Macht, mit Ehre und Reichtum, dass ihm alle Völker und Leute aus verschiedenen Sprachen dienen solle. Seine Macht ist ewig und sein Reich hat kein Ende. Daniel ist aber auch die Rede davon, dass der Messias getötet werden soll. Nach seinem Tod bricht dann ein furchtbares Chaos aus. Ursprünglich hat man in Israel die apokalyptische Vorhersage so interpretiert, dass das vierte Reich zum Schreckensregime von Antiochus dem Vierten so ungefähr 70 vor Christus passt. Und dazu gehört der Aufstand der Makkabäer. Aber recht schnell war klar, unter dem Makkabäer gibt es den Messias nicht. Und dementsprechend muss man die Textstelle neu analysieren und neu interpretieren. Von was für vier Reiche ist wohl die Rede dann? Und vieles spricht zum damaligen Zeitpunkt jetzt für die Reihenfolge. Erst die Babylonier, dann die Perser, dann die Griechen, das war der Antiochus und die Makkabäer und jetzt offensichtlich die Römer. Spätestens so ums Jahr Null, als die Römer die Provinz Judäa ins Imperium eingegliedert haben, war den bibelkundigen Jude klar, das vierte Tier regiert und es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, dass Gott seinen Messias schickt. Kein einfacher Mensch, die erwartet mehr oder weniger so eine Art Engelsgestalt. Auch gibt es schon seit ein paar Jahrzehnten ein paar echt gute Männer in Judäa. Die wundern sich nicht, dass Gott jetzt seit fast 400 Jahren schweigt. Seit fast 400 Jahren spricht jetzt Gott nicht mehr. Nicht mehr mit dem Volk. Keine Wolkensäule mehr, keine Feuersäule, kein Manna, kein Prophet spricht mehr. Seit 400 Jahren schweigt Gott. Aber auch kein Wunder. Die Männer haben entdeckt, schließlich hat Israel Gott verlassen, hat sein Gesetz vergessen, befolgt die Gebote nicht mehr. Also wird in der Synagoge gepredigt, es wird das Gesetz gepredigt, Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage so, wie gehen wir mit dem Gesetz im Alltag um? Was bedeutet es jetzt tatsächlich, den Sabbat zu heiligen? Was darf man am Sabbat, was darf man nicht? Wie sieht jetzt ganz konkret so eine Ehescheidung aus, wenn sie mal nötig ist? Also stellt sich praktische Frage. Und unsere guten Männer, sie nennen sich übrigens die Pharisäer, die nehmen die Frage sehr ernst und sie forschen jetzt in der Schrift und sie treffen jetzt Festlegungen. Sie stellen jetzt die Regeln auf, wie ist mit dem Gesetz im Alltag umzugehen. Sie beschließen, was erlaubt ist. Sie beschließen aber auch, wie ist damit umzugehen, wenn man das Gesetz nicht befolgt. Was hat es für Konsequenzen, wenn man gegen das Gesetz verstößt? Schließlich hängt aus ihrer Sicht nichts weniger davon ab als die Rettung der Welt, unter anderem auch die Möglichkeit, dass der Messias ankommt. Das ist die Grundlage, warum die Pharisäer, was für einen Hintergrund haben die Pharisäer. So, und in dem Kontext betritt jetzt der Johannes die Bühne der Welt. Rom ist so ziemlich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Zu keinem anderen Zeitpunkt hat Rom eine größere räumliche Ausdehnung als unter Kaiser Augustus. Macht bedeutet immer aber auch Gewalt. In Judäus herrscht zum damaligen Zeitpunkt, als Johannes geboren wird, Herodes der Große, König der Juden. Und für seinen Machterhalt ist ihm wirklich jedes Mittel recht. So circa 10 vor Christus kommt es unter anderem zum Aufstand in Judäa, den Herodes blutig niederschlagen lässt. Er kann das nicht allein, er braucht dazu die Hilfe von Rom. Und Rom schickt damals seinen allerbesten Mann. Rom schickt Varus. Varus, ihr kennt Varus. Varus ist der, der später krachend im Teutoburger Wald scheitert. Das ist so die urdeutsche Geschichte, so Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Und Armin oder Hermann, ist der gleiche, lässt damals Varus Köpfe und schickt den Kopf von Varus nach Rom. So, kleine Treppewitz noch in der Geschichte. Wer weiß zufällig, wer die Frau von Varus ist? Nicht von Varus, von Armin. Kennt ihr die Thusnelda? Thusnelda ist nämlich die Tussi, die sich gefangen nehmen lässt und nach Rom kommt. Daher kommt die Tussi. Das ist die Thusnelda, genau. Also, und der Varus, der kommt zu dem Widerstand und schlägt den brutal nieder. Allein an einem Tag werden damals 2000 Juden gekreuzigt. Durch Varus und seine Legionen. Also so geht es zu damals und es ist dringend notwendig, dass der Messias kommt. Das sind die Mittel, die Herodes der Große anwendet. Herodes befiehlt unter anderem auch den Kindermord in Bethlehem. Ihr kennt ihn. Er ist aber auch nicht zimperlich innerhalb seiner eigenen Familie. Was widerspricht und wer widerspricht oder wer ihn in Frage stellt, er muss weg. Und so lässt der Herodes der Große seine Frau und auch 3 seiner eigenen Söhne exekutieren. Augustus sagt über Herodes, es ist besser, eine Sau am Hof von Herodes zu sein, als sein eigener Sohn. So sind die Zustände in der Familie von Herodes. Aber auch der Herodes, Herodes der Große, findet sein Ende. Er stirbt ca. 4 vor Christus, kurz nach dem Kindermord von Bethlehem. Unser Herodes, um den es heute geht, der war damals noch ein Teenager, gab dann ein bisschen Wirre und so weiter, aber unser Herodes wird in dem Kontext groß mit dem Vater Herodes der Große. Ein bisschen verwirrend, in der Bibel wird von 3 verschiedenen Herodes erzählt, Herodes der Große, unseren Herodes jetzt heute, den wir hier haben, der Herodes Antipas, später kommt noch der Herodes Agrippa. In dem Kontext wird er groß. Herodes, übrigens, warum heißen die alle Herodes? Herodes bedeutet Sohn eines Helden. Und ganz logisch, wie kann der Sohn eines Helden heißen? Anders, wie kann er anders heißen als wieder Sohn eines Helden, als Herodes? Im biblischen Fortgang sind wir jetzt in dem Kontext, in Markus 6, 7 bis 12, wird erzählt über die Aussendung der Jünger. Dann gibt es den kurzen Einschub über Johannes den Täufer und seinen Konflikt mit Herodes. Und dann kommen die Jünger wieder zurück und berichte von der Aussendung. Matthias hat vor 2 Wochen gepredigt über die Textstelle. Unsere Stelle heute, Johannes den Täufer, ist so ein bisschen ein Einschub hier in den geschichtlichen Ablauf in dem Evangelium Markus. Markus 6, 14 bis 29, unsere Stelle heute. Und tatsächlich muss ich es selbst schön aufschlagen, oder ich lese hier den Bildschirm ab. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach: Johannes, der Täufer, ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia, wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er: Es ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt: Es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er bewachte ihn und gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vorstehern von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen: Bitte mir von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr: Was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königsreiches. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: Was soll ich erbitten? Diese aber sprach: Das Haupt des Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach: Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und derer willen, die mit ihm am Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn ins Grab. Herodes hatte Vorbild, und das Vorbild ist sicher sein Vater. Gewalt war das Mittel der Wahl. Wer die Macht hat, hat Recht. Und wer siegt, hat Gott auf seiner Seite. Es war das damals anerkannte Weltbild. Wer die meiste Macht hat, ist Gott gleich. Und Antipas, unser Herodes, ist seinem Vater noch einmal ein anderer Punkt ähnlich. Er hat eine Frau ein Problem. Er lässt sich mit der Herodias ein. Die ist eigentlich, oder sie ist die Frau seines Bruders. Und weil das noch nicht reicht, ist sie auch noch seine Nichte. Also die Tochter eines weiteren Bruders, auch eines Herodes. Das wäre der vierte Herodes, der da drin steckt. So erklärt sich auch deren Name, weil wie anders kann die Tochter eines Helden heiße als eben Herodias. Und die Herodias, die ist furchtbar intrigant. Die will um alles in der Welt Königin werden. Ihren erster Mann war leider beim Erbe leer ausgegangen. Herodes der Große ist nicht zimperlich mit seinen Söhnen umgegangen. Das ist einer der Söhne, der ermordet worden ist. Ihren erster Mann ist nicht ermordet worden, Entschuldigung. Ich komme da später nochmal zurück. Also der ist aber leer beim Erbe ausgegangen. Der konnte kein König werden. Deshalb hat die dem Herodes Antipas schöne Augen gemacht. Da ist sie wohl nicht auf großen Widerstand gestoßen, beziehungsweise die Macht von dem Antipas war wohl so groß, dass er sich über Moral und Sitte hinwegsetzen konnte. Also verstößt Antipas, seine erste Frau, das ist eine Araberprinzessin, Und er schickt die zurück zu ihrem Vater, was im damaligen Kontext quasi ihrer Kriegserklärung gleichkommt. Pech für die Herodias ist jetzt nur, dass auch ihren Antipas ist nie König geworden. Also die Idee ist nicht aufgegangen. Das hat nicht geklappt. In Rom hat man nämlich die Faxe dick von dem Herodes-Clan und man zerschlägt ein Stück weit die Macht von dem Herodes-Clan und man teilt die Macht einfach auf. Das heißt, verschiedene Söhne bekommen verschiedene Gebiete. Unser Herodes hier bekommt die Macht über Galiläa und er darf sich ein Viertelfürst nennen. Wo sich die Wege zwischen Herodes und Johannes kreuzen, wird in der Bibel so genau nicht berichtet. Es lässt sich vermuten, dass Herodes Spitzel hat und natürlich mitbekommt, dass Johannes öffentlich wettert über den Zustand in der Familie von Herodes und dass es nicht in Ordnung ist, dass er die Herodias zur Frau nimmt. Jemand, der den König in Frage stellt und gleichzeitig so viel Charisma hat, das Volk zu ihm in die Wüste kommt, dass ihm die Leute in Scharen nachlaufen, der hat natürlich das Potenzial, die Macht von Herodes in Frage zu stellen und der muss weg. Der muss zumindest mal eingesperrt werden. So groß ist die Gefahr vom Aufstand, er lässt ihn nicht gleich enthaupten, weil eben die Gefahr vom Aufstand zu groß ist, weil Johannes ist damals einfach ein anerkannter Prophet und das Volk folgt ihm nach. Teilweise wird da schon spekuliert, ob Johannes nicht sogar der angekündigte Elia ist. Zudem findet der Herodes auch Gefallen an dem Johannes. Es wird ja berichtet, dass er ihn immer wieder im Kerker besucht. Im Vers 20 heißt es, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein Gerechter, ein heiliger Mann war und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihm gern zu. Und das ist jetzt der Punkt, an dem der Johannes ziemlich gefährlich für die Herodias wird. Herodias hat schon ziemlich früh gelernt, dass Schwäche gefährlich ist. Sowohl ihr Mutter, das war Makkabäer-Schönheit Mariamne, vielleicht habt ihr schon gehört, das ist die Frau vom Herodes dem Großen, als auch ihren Vater, der Herodes-Sohn Aristobulus, die sind beide von Herodes dem Großen hingerichtet worden. Was, wenn unseren Herodes Antipas hier Johannes ernst nimmt und die Beziehung mit ihr in Frage stellt? Für sie ist klar, der Johannes muss weg. Was ihr aber merkt, immer mehr, wäre die Figur im Herodes-Clan so langsam zu Opfer von ihrer eigenen Intrige und von ihrer eigenen Unmoral. So ganz anders, ein ganz anderer Entwurf ist die Familie vom Johannes. Nachzulesen in Lukas 1, 5 und 6, da wird berichtet, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abijas und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Was ein krasser Gegensatz von der Familie Johannes zur Familie von Herodes. In die Familie wird Johannes geboren und Johannes bekommt schon vor seiner Geburt eine klare Berufung. Es sind meines Wissens nach ganz wenige Menschen, die vor ihrer Geburt schon eine klare Berufung bekommen. Mir würde spontan der Samuel zum Beispiel einfallen, Jesus natürlich himself, gibt noch andere, aber in der Klarheit sehr selten. Und die Berufung von Johannes ist sehr eindeutig und sehr konkret. Zacharias bekommt die Nachricht nämlich direkt vom Engel Gabriel in wörtlicher Rede, bei vollem Bewusstsein, nicht im Traum, wie zum Beispiel Josef oder Maria oder so, nicht im Traum, während seinem Dienst im Tempel. Lukas 1, 13 bis 19. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden Und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Ihm und die, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, zu bereiten dem Herrn ein gerüstetes Volk. Und der Engel Gabriel zitiert da fast wörtlich eine Prophetie über Johannes aus Malachi 3, Vers 23. Wenn ihr das mal einblendet, ihr merkt fast wörtlich: Sieh, ich sende euch den Propheten, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Die Herzen der Väter den Kindern und die Herzen der Kinder den Vätern zuwenden, das ist nichts anderes als eine umfassende Versöhnung. Schon in dem Wort Versöhnung, im Deutschen steckt es tief drin. Und genau das war die Predigt von Johannes dem Täufer. Buße und Umkehr. Versöhnung. Und der Johannes, der geht seinen Weg absolut konsequent und absolut geradlinig. Kein Alkohol, kein Bericht über irgendwelche Eskapade, über irgendwelche Fehltritte, aber auch kein Luxus. Kleidung, Kamelhaar, äußerst robust, dürfte auch ziemlich unbequem sein. Lebensmittel, Selbstversorgung. Johannes ist maximal unabhängig, nicht mal ein Spenderkreis, nicht mal für Nahrung und für Kleidung. Von Jesus bekommt Johannes später ein herausragendes Attest. In Matthäus 11, Vers 11 heißt es: Wahrlich, ich sage euch, unter allen von einer Frau Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Jedoch ist der Kleinste im Reich der Himmel größer als er. Zwei Fragen dazu. Wie kann Jesus behaupten, dass Johannes der Größte aller von einer Frau Geborenen ist? Er selbst ist größer, ist von einer Frau geboren. Zweite Frage: Wie kann Jesus behaupten, dass der Kleinste im Himmelreich größer als Johannes ist? Ich hätte mal die Hoffnung, bescheidene Hoffnung, dass ich im Himmel sein darf. Ich halte mich nicht für größer als Johannes. Es sind zwei Fragen, ich kann euch keine Antwort drauf geben, aber mit Sicherheit gibt es Antworten und mit Sicherheit wäre es ein gutes Thema für die Hauskreise diese Woche. Ich möchte auf einen anderen Aspekt eingehen. Malachi 3, 23 spricht davon, dass Gott Elia schickt. Und Jesus spricht in Matthäus 11, 13 bis 15 davon: Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Tatsächlich ist es bis heute so, dass die Juden, wenn sie feiern, am Sederabend an ihren Tisch einen leeren Stuhl stellen. Der soll dazu da sein, wenn Elia kommt, darf er sich natürlich setzen. Also die Elia-Erwartung ist immer noch da. Und tatsächlich ist die Ähnlichkeit zwischen Johannes und Elia frappierend. Es ist unglaublich, wie viele Parallele das im Leben von den zwei Männern gibt. Erstens, Johannes kleidet sich wie Elia. 2. Könige 1, Vers 8 steht: Sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber, das ist König Ahab, er aber sprach: Es ist Elia, der Tisbiter. Zum Vergleich, Matthäus 3, Vers 4: Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Unterschied: Der eine im Ziegenhaar, der andere im Kamelhaar, dürft beides gleich unbequem gewesen sei, aber beides gleich robust. Zweite Parallele: Johannes predigt wie Elia in der Wüste. Im Gegensatz zu Jesus, der auf die Leute zugeht, der ins Volk geht, bittet beide das Volk in die Wüste. Also um Johannes oder Elia anzuhören, braucht es einen bewussten Entschluss und braucht auch einen gewissen Aufwand. Du musst in die Wüste, um sie zu hören. Dritte Parallele, beide predigen die Botschaft der Buße. Sehr deutlich, sehr klar. Vierte Parallele, beide Männer legen sich mit den jeweils Mächtigen zu ihrer Zeit an. Herodes, Johannes mit Herodes, Elia mit König Ahab. Und beide Herrscher sind sich in ihrer Gier und ihrer Unmoral sehr ähnlich. Und bei beiden Herrschern agieren im Hintergrund die intrigante Frau. Bei Herodes war das die Herodias, wir haben es schon gehört. Bei Ahab war es die Isabel. Und beide Herrscher, beide Könige, sind auch so, ich habe es hier stehen, Gott und Könige, Gott und Herrscher. Beiden ist klar, was Gott von ihnen will. Schließlich hat er es ihnen durch ihre Propheten, seine Propheten, sehr deutlich ausrichten lassen. Und beiden ist klar, dass der Mann, der vor ihnen steht, ein Mann Gottes ist. Sowohl Elia als auch Johannes. Und beiden ist aber der Preis für Buße und Umkehr zu hoch. Deshalb lässt Ahab versuchen, Elia zu fangen und versucht ihn umzubringen. Gott rettet ihn aber auf wunderbare Weise. Bei Herodes ist es anders. Herodes schnappt sich Johannes und lässt ihn im Endeffekt enthaupten. Aber im vollen Bewusstsein, geht aus unserer Textstelle hervor, im vollen Bewusstsein, dass er dabei einen Fehler macht. Er weiß, dass Johannes ein Mann Gottes ist. Also, Johannes ist eindeutig der angekündigte Elia. Selber war er sich darüber aber überhaupt nicht bewusst, dass er der Elia wäre. In Johannes 1, 19 bis 23 wird er danach gefragt, wer er sei. Und er sagt, so wird es berichtet in der Bibelstelle, und dies ist das Zeugnis von Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Wie kann es sein, dass Jesus von Johannes behauptet, er wäre Elia, Johannes selber aber verneint? Wieso bezieht Johannes die Prophetie aus Jesaja auf sich, die aus Maleachi aber nicht? Es gibt uns tatsächlich einen tiefen Einblick in den Charakter von dem Johannes. Johannes dienende Demut lässt es nicht zu, dass er sich die Ehre nimmt, um sich mit Elia zu vergleichen. Jesus sieht die Größe hinter der Demut aber sehr deutlich. Jesus erkennt die Größe, Johannes erkennt sie nicht oder er weist sie von sich. Die Demut von Johannes zeigt sich an anderer Stelle noch sehr deutlich. Zum Beispiel will er Jesus nicht taufen, er hält sich zu gering dafür, er hält sich sogar zu gering dafür, um Jesus die Schnürsenkel zu öffnen. So tief die Demut. Und an anderer Stelle wird die Demut nochmal sehr deutlich, und zwar als Johannes im Gefängnis sitzt und ihm Zweifel kommen, ob er nicht tatsächlich mit Jesus auf falsche Pferd gesetzt hat. So ganz und gar nicht entspricht Jesus den Erwartungen, die Johannes vom Messias gehabt hat. Und er lässt nachfragen und er schickt seine Jünger zu Jesus und tatsächlich zeigt sich seine Demut darin, dass er doch mit einer ziemlich einfachen Antwort zufrieden ist. In Matthäus 11, 2 bis 6 lässt nämlich Jesus dem Johannes ausrichten. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin zu Johannes und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehend, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. Glücklich ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Daraufhin kein Anzeichen von Groll und Verzweiflung bei Johannes über seine Situation im Kerker bis hin zu seiner Hinrichtung. Müssen wir das verstehen? Ich will an dem Punkt mit Jesus antworten. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Bis heute geht von Jesus und von seinem Evangelium eine heilige, heilende und versöhnende Kraft aus. Aus dem damaligen Motto, ich kam, ich sah, ich siegte, Motto vom Cäsar, wird das neue Motto, ich kam, ich sah, ich liebte. Macht durch Gewalt kommt immer zum verdienten Ende. Bezeichnenderweise im Fall vom Herodes Antipas durch den nächsten Herodes. Herodes Agrippa, das war der Bruder von der Herodias, der hat den Antipas verleumdet in Rom, der ist da entmachtet worden und Agrippa hat dann die Macht bekommen. Agrippa war dann der König Herodes, der wurde wieder zum König und der war mitbeteiligt an der Verurteilung von Jesus. Aber über den, der war spurmächtiger jetzt wieder als unter Antipas, über den wird der Kleinigkeit noch berichtet. Und deshalb auch die Aussage, Macht durch Gewalt kommt immer zu Ende. Nachzulesen in Apostelgeschichte 12, Vers 23. Sogleich aber schlug ihn der Engel des Herrn, also den Herodes, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Also kein gutes Ende. Der Macht durch Gewalt. In unserer Textstelle im Markus-Evangelium werden uns zwei gegensätzliche Lebenswürfe aufgezeigt. Und der Gegensatz könnte tatsächlich nicht krasser sein. Lebensentwurf auf der einen Seite, Herrschaft durch Gewalt, Opfer der eigenen Sinnlosigkeit und Unmoral, Unfähigkeit zur Buße und Umkehr, als Konsequenz daraus ewige Verlorenheit, der Sieger wird zum ultimativen Verlierer. Zweiter Lebensentwurf, Demut als Lebensaufgabe, Dienst bis zum Märtyrertod, aus dem vermeintlichen Opfer wird der ultimative Sieger. Und die Betrachtung von Johannes, die zeigt tatsächlich, wie perfekt und ewig Gottes Heilsplan für die Menschheit ist. Wir haben so einen kleinen Einblick erhalten durch die Propheten von Daniel, Jesaja, Zacharia, Maleachi. Und wenn ihr die Textstelle nicht am Bildschirm verfolgt habt, sondern in eurer Bibel, habt ihr vielleicht bemerkt, dass die Textstelle aus Maleachi 3, Vers 23 tatsächlich der letzte Vers im Alten Testament ist. Und wisst ihr, was der letzte Vers im Neuen Testament ist? Genau genommen eigentlich der vorletzte Vers. Da heißt es, es spricht der, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Wie perfekt. Da steckt sogar noch eine ganz tiefe Symbolik drin, weil auch der Vers wird von Johannes gesprochen. Diesmal Johannes der Evangelist, Johannes der Jünger. Und lass mich dann abschließen jetzt die Predigt mit dem wirklich allerletzten Vers im Neuen Testament. Offenbarung 22, Vers 21 heißt es. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und schaut euch den Satz nochmal ganz genau an. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und dann ruft euch ins Gedächtnis, was Johannes bedeutet. Der Herr ist gnädig, Gott ist gnädig. Das ist ein Heilsplan, der beginnt 1000 Jahre vor Jesus und er endet bei weitem nicht mit dem letzten Vers im Neuen Testament. Und mehr oder weniger steht ganz am Anfang und ganz am Ende, Gott ist gnädig. Das für heute. Amen.